So, ich möchte als erstes beten.
Herr Jesus, du siehst jetzt über dein Wort, wo ich was sagen will. Jetzt möchte ich einfach bitten, dass du mich benutzt, das weiterzugeben, was du willst, und dass du jedem das Herz aufschließt. Ja, und mir den Mund. Amen. Wir haben ja gesagt, wir machen die ersten 11 Kapitel von 1. Mose weg. Und heute ist das Kapitel Nummer 5 dran. Und da geht es um die Abstammung von Adam weg bis Noah. Ich weiß nicht, wie weit die über eigene Abstammung kennen. Manche Leute können da wirklich weit zurückschauen. Die machen ja so richtige Ahnenforschung. Also ich bin da jetzt nicht so weit, ich kann das zurückverfolgen bis von meiner Vaters Seite her vielleicht so 1770 oder irgend so etwas. Und das Einzige, was sich da auszeichnet, ist, dass das alle Schmied waren. Also alle, die auf dem Metall rumhauen oder so. Von meiner Mutters Seite her war das wohl mehr so Bauer. Und so vom Namen her kann man daraus schließen, dass die wahrscheinlich dass das Tiroler waren oder so, vom Nachnamen her. Und mein Vater sagte, irgendwelcher Deutscher, wo sich die Spur irgendwo und die hat massiert, irgendwo so verliert. Da weiß ich eigentlich ganz wenig. Und dann habe ich mich gefreut, in der Bibel zum Lesen, dass man zurückgegangen kann, bis zu unser aller Anfang, bis zum Adam. Also wir sind alle miteinander viel länger verwandt, als das man denkt. Und das möchte ich jetzt hier einfach vorlesen, das Kapitel 5. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihm Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre. Dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre. Dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre. Dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre. Dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre. Dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselah lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs betrugen 969 Jahre. Dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, dann starb er. Und Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal bloß mal die Namen so angeschaut, ob ich von denen was ableiten kann, von dem Verlauf, was da der Abstammungsnachweis so ja, vor allem hergibt. Und da habe ich an so eine Geschichte denken müssen, an der Friede. Und da hat er sich einen Namen ausgedacht, wo identisch ist mit seinem Namen. Und das ist der Salomo Bergmann. Weil Friedemann, der Salomo ist ja der Friedemann. Und Goral ist ja der Mann von den Bergen, also der Bergmann. Und an die Geschichte habe ich jetzt mal wie denken müssen. Ich denke, jetzt schaue ich mir das mal durch, jeden einzelnen Namen, ob der vielleicht für mich was aussieht. Ich fange beim Adam an und mache jetzt eigentlich einen nach dem anderen durch. Adam bedeutet der Erdige oder von der roten Erde genommen. Das heißt, ich bin ein Teil von der Erde, oder? Und dann wissen wir auch, dass Gott ihm der Geist eingehaucht wird. Also er ist praktisch zwei Teile, ein Teil Erde, ein Teil Himmel, was der Herr Jesus ihm eingehaucht hat. Dann, was mir noch aufgefallen ist, während ich da so ein bisschen durchgeschaut habe, Adam ist verwandt mit Acker, irgendwie logisch. Adama heißt auf Hebräisch Acker. Jetzt wisst ihr, wieso das Wort Gottes als Same bezeichnet wird, dass er ausgestreut wird, dass er auf dem Acker aufgeht. Also das, was für mich da ganz herrlich neu, wie die Bibel so die Bilder macht. Wisst ihr eigentlich, wer der reichste Mann der Erde ist? Der Bezos? Nö, der Ether, genau, weil Adam war es, dem hat die ganze Erde gehört. Der war der reichste Mann der Erde. Weil Gott dir übergeben hat, übertragen hat, über sie ja, zum Herrschen. Und er hat es total gut gehört, er hat sogar eine Frau gekriegt, ihm gleich, die waren im Garten Eden und alles gehört. Ja, bis auf den neunten Tag, wo er das alles über den Kopf gewachsen ist. Wo sie ja einfach Gott nicht geglaubt haben oder nicht gehorcht haben und von dem Baum genommen haben, was verboten wäre. Die Erkenntnis des Guten und Bösen. Und was mir noch gut gefallen hat, dass der Garten Eden, ich habe mir gemeint, ja, das ist so ein Tal oder so eine Aue, aber wenn man liest, dass ja, da ein Fluss entspringt, oder der, wo sich später teilt, muss es also auf dem Berg gewesen sein. Und das war für mich auch ein gutes Bild. Mir ist schon länger ein bisschen aufgefallen, an hesekielischer Stelle, aber ich habe mich da jetzt zu wenig durchgearbeitet, dass ich da mehr jetzt irgendwie dazu sagen will. Auf jeden Fall für mich ein schönes Blick, dass es ober ist, dass man jetzt mal einen Blick hat, dass es nicht unter ist, dass es in irgendeinem Tal stattfindet, sondern dass Gott das auf eine Anhöhe gesetzt hat, dass das jeder sieht, der Garten Eden. Genau, aber der Sündenfall ist eintreten, weil sie geglaubt haben, dazu ist schon genug gesehen worden, in der Predigt davor her. Aber auch die Versprechung, dass es einen Erlöser geben wird, in Kapitel 3, Vers 15 ist versprochen, dass ein Erlöser kommen wird. Der zweite in der Aufzählung ist der Set. Und der Set ist der Ersatz für den Abel. Weil der kein Abel erschlagen hat. Und Kain war jetzt von dem Standpunkt her der Totalausfall, was das Geistliche anbetrifft. Obwohl es eigentlich eher der Erstgeborene war. Abel war interessanterweise der Zweitgeborene. Und die Bedeutung von Kain war, seht Eva, ich habe ihn erworben mit Hilfe des Herrn. Kain war Ackerbauer, Abel war ein Hirte. Steht jetzt heute noch, aber möchte jetzt einfach mit da einbauen. Der Abel bringt als erstes seine Bedeutung in dem Namen Hauch, Atemnichtigkeit, Vergänglichkeit zum Ausdruck, wo man jetzt eigentlich auch sieht, der Hauch, wo ich vorher schon beim Adam gesehen habe, dass es ein Zeichen auf den Heiligen Geist ist, dass der Geist Gottes eingehaucht worden ist. Auf der anderen Seite ein Zeichen, wie vergänglich der Mensch ist. Das war schließlich der Erste, der wo gestorben ist. Der Dritte war der Enosch. Er hat eine ähnliche Bedeutung, schwach, hinfällig, sterblich. Scheinbar hat der Set ganz klar vor Augen gehabt, wie schwach, dass der Mensch wirklich war. Aber ich mir denke, ja, mei, solange es ihm gut geht, ist man richtig stark. Und ich fühle mich eigentlich immer total stark, bis auf die letzten 2 Wochen. Da habe ich mich total schwach gefühlt. Weil da irgendwas Kleines gekommen ist, das ist viel kleiner wie ich, so ein Virus, und der hat mich mal total flach gelegt. Und jetzt, wenn ich denke, ich bin stark. Und wenn es einem richtig schlecht geht, ich glaube, dann denkt man mal selber über sich nach, wie stark man wirklich ist. Da wird man dann mehr demütig. Da ist der Hochmut dann vorbei, da sieht man dann wirklich, wie stark man selber ist, dass man sich aus einer Situation, wo man krank ist, selber gar nicht helfen kann. Und das ist nur eine Krankheit. Das muss jeder, wenn er ehrlich für sich nachdenkt, mal dazugeben, dass er schwach ist. Und wenn nicht, dann hast du auf jeden Fall ein Problem, wahrscheinlich sogar ein ziemlich großes. Dann der Kenan. Kenans Bedeutung ist Erwerb, Besitz, Besitzer. Und da kommt für mich schon wieder so das auf, jetzt geht es aufwärts. Jetzt haben wir schon einiges geschafft, jetzt wird das was. Mahalalel heißt Prachtentfaltung, rühmenswert. Also man sieht, es geht einfach aufwärts mit der Menschheit. Und dann kommt der Jered und das heißt herabsteigend, fallend, Abstieg. Also sein Vater, der Mahalalel, muss schon wieder festgestellt haben, es geht doch bloß aufwärts. Es geht auch abwärts. Und das kann man immer wieder in der ganzen Geschichte anschauen vom Volk Gottes, dass es aufwärts und abwärts geht. In der Regel immer geistlich. Geht es meistens abwärts, nachdem es manchmal aufwärts gegangen ist. Und dann kommt die 7. Generation, der Henoch. Das ist jetzt mal ganz was anderes. Weihe, Darbringung, Einweihung, Anfänger. Also da gibt es ganz was Neues. Und wenn ich das vergleiche in dem Kapitel vorher, im 4. Kapitel, da wird die kainitische Ahnentafel praktisch aufgeführt. Oh, ein Henoch, aber das ist nicht der gleiche Henoch. Dass man das da unterscheidet, dass man das jetzt durcheinander bringt. Und da gibt es auch einen zusätzlichen Lamech, zu dem sage ich noch ein bisschen mehr. Der Methuschalach ist der Mann des Schwertes, des Wurfgeschosses, der Kriegswaffen. Und wenn ich das anschaue, da wird's mir richtig anders. Wie feindlich sind die Menschen sich da gegenübergestanden, dass ich meinen Sohn so einen Namen gebe. Also muss da die Steigerung schon da gewesen sein von Kain und Abel, dass man sich gegenseitig umbringt und einfach gewaltig oder gewalttätig ist. Und der Lamech, der folgt als nächstes, der heißt machtvoll Krieger, Überwinder, Niederstrecker, Gewalttätiger. Und als 10. folgt, so als kompletter Ausgleich zu dem, was vorher alles gestanden ist, Noah, Sohn des Trostes, Ruhebringer. Eigentlich heißt es Ruhebringer, der Noah ist der Ruhebringer. Und wenn man heute an den Ruhebringer denkt, dann ist das meistens, also für mich ist das immer witzig, wenn ich da durch einen Gartenmarkt gehe oder so, oder das bei vielen Leuten im Garten sitzt der Butter drin. Und das ist für die meisten Leute so ein Zeichen, dass es, der strahlt doch die Ruhe aus. Oder? Das ist für dich scheinbar der Ruhebringer. Was interessanterweise heißt, der Butter ist ja der Erleuchtete. Ja, die Person, die gezeigt wird, ist ja wahrscheinlich der Siddhartha Gautama, also der Religionsspender. Aber er bringt dir wirklich Ruhe. Und jeder, wo Gott kennt, weiß, dass Buddha einen Itter zur Ruhe bringt, weil Buddha für alles nichts gemacht hat. Und es ist gut zu wissen, dass der Noah für alles ein Zeichen auf Christus ist. Und der hat der vollkommene Friede gebracht. Genau, und jetzt möchte ich noch die Abstammung ein bisschen anschauen, wo im Kapitel 4 aufgeführt ist. Und ich möchte ein paar Vers davor rauslesen. So ging kein Weg. Also Kapitel 4, Vers 16. Vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und keiner kannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Bauer einer Stadt und benannte diese Stadt nach dem Namen seines Sohnes, Henoch. Also da haben wir auch wieder das Erste, was da ist. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt die ungläubige Linie. Ja? Für die ist es ganz wichtig, dass er was gemacht hat. Also, und Henoch ist jetzt praktisch da der Anfänger, die allererste Stadt. Dem Henoch aber wurde Irad geboren. Und Irad erzeugte Mehuael, und Mehuael zeugte Methushael, und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zella. Und es ist interessant, dass der Lamech wieder der siebte aus der Generation ist und dass da das Maß der Sünden eigentlich vollgemacht wird. Und beim Henoch die siebte Generation, dass da eigentlich der Glaube vollgemacht wird. Dass die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit und das zeigt einfach so herrlich an, ich kann das Maß so voll machen mit Sünden oder ich kann mich Gott voll ausliefern durch den Glauben. Genau, der Henoch war praktisch die vollkommene Hingabe. Also der Henoch aus der semitischen Linie und der Lamech aus der kainitischen Linie war gestanden für das vollkommene Böse. Erst einmal möchte wieso sind die eigentlich die so alt geworden, wird sich der manche da eine oder andere fragen. Das war ja vor der Sintflut, wie wir da wissen. Und vor der Sintflut war das Klima ganz anders als wie jetzt, sage ich. Wir sind ja nach der Sintflut. Und es gibt verschiedene Modelle. Manche sagen, da war noch wie so ein Wasservorhang über der ganzen Atmosphäre hängt. Die Strahlung war nicht so stark und so weiter. Darum sind die Leute so alt geworden. Also es gibt durchaus biblische Erklärungsmodelle, wieso sind die so alt geworden. Ja, und wenn es Gott Welle hätte, dann ist es so, dann wäret ihr so alt. Also wesentlich älter wie bei uns. Und das war der Vollständigkeit halber, sage ich das, es waren 10 Generationen von Adam, für die wir mitzählt haben, bis Noah. Und es waren circa 1000 Jahre, also von der Geburt von Noah gerechnet, wenn er gestorben ist. Von denen aus der semitischen, aus den 10 Generationen, wo ich vorlese aus dem Kapitel 5, möchte ich jetzt einfach drei noch ein bisschen rausgreifen, und zwar der Set, der wo einfach da als Ersatz gekommen ist, und ich denke, wie ist es dem Adam gegangen? Boah, Kain bringt Abel um, der Kain haut ab, ein anderes Land, da findet eine Frau, das war natürlich seine Schwester, das ist, gehört auch wieder zu dem dazu, wo manche Leute sagen, wo soll die herkommen, sei die Frau und so. Das kann ja gar nicht alles von einem Ehepaar abstammen, ist aber seine Frau. Wir lesen immer wieder zwischen denen, es hat immer wieder Söhne und Töchter gegeben. Und es war erlaubt, die Schwester zum Heiraten. Es war noch kein Verbot verfügt, weil die Genetik einfach damals perfekt war und nicht so kaputt und degeneriert, wie sie bei uns ist. Dass wir relativ weit weg verwandt sind. Also das biblische Modell ist praktisch das Früheste, was du heiratest, ist dein Cousin oder Cousine zweiten Grades. So hat es Gott später verfügt. Bloß dass man das besser im Hinterkopf hat, wieso der in ein anderes Land geht und eine Frau heiraten kann. Der hat einfach seine Schwester oder nähere Verwandte geheiratet. Und da sieht man auch wieder, dass der Kain da unstet, Not heißt unstet, und statt aber weiter vorher erklärt, dass er auf Wanderschaft war, der ist nie angekommen, der hat keine Ruhe gehabt. Im Vergleich zu der Generation, von der ich jetzt reden will, und ich habe es mit Seth wollte ich anfangen, dass du bist Adam, du siehst es, wie sich die Kinder bearbeitet, und du denkst, hey, es ist ein Retter versprochen worden, aber wann kommt denn der? Aber Gott lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Später schenkt er wirklich Seth als ein neuer Anfang. Es geht wieder frisch weiter. Weil Kain war dort, hat natürlich keine Kinder mehr zeugen können. Und ich finde das interessant, dass egal was passiert, wie mir es verhaltet, Gott kommt zu seinem Ziel, oder? Und oft ist es im Alten Testament mindestens, es zieht sich ja bis ins Neue, dass sich was ändert, sobald ein Kind auf die Welt gekommen ist. Und vorher war klar, ich habe vorher die ganze Wendung vorgelesen, dann starb er. Alle sind gestorben, bis auf den einen, wo wir später noch zum Sprechen kommen. Aber es war klar, der dort, der war hundertprozentig an der Welt und wie soll der wieder rauskommen? Wie kommen wir wieder zurück in Garten Eden, in die Verbindung mit Gott selber? Es ist oft die Geburt des Kindes ein Wendepunkt. Das kann man im Alten Testament oft sehen. Mose, Samuel, der David. Letztendlich Jesus war der komplette Wendepunkt in die Geschichte. Und man sieht immer wieder, wie Satan versucht, wenn so was passiert, ob das der Kindermord war bei Herodes oder bei Mose und so, dass Satan alles in Bewegung setzt, dass es nicht weitergeht, dass der versprochene Erlöser, der wo schon ganz am Anfang wieder versprochen worden ist, dass der Gewissheit kommt. Da versucht er jetzt angreifen. Und mir dann vielleicht auch diese Sache dazu, aber Gott steht zu seinem Wort. Und der schreibt, auf eiserkrumme Werk schreibt er gerade, Gott kommt ans Ziel, sogar oder mit uns. Und er startet einfach immer wieder neu. Trotz alles. Er ist der Gott der zweiten Chance. Und das stimmt einfach. Ich finde es einfach so cool, wie das im dritten Vers weitergeht. Da steht einfach da, startet das Geschlechtsregister, als wenn nichts gewesen war. Obwohl vorher der Mord war, startet das gleich Adam zeugt Seth. Und es geht wieder weiter. Und so darf das auch ein Blick für uns sein. Wenn wir gefallen sind, Gott kommt mit uns trotzdem ans Ziel. Und in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, darf man mir lesen, und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann startet wieder Gott wieder ein neuer Anfang, genauso wie mit dem Set, ohne dass er dir irgendwas nachdreht und du irgendwie nicht vorwärts kommst, sondern er macht für dich das Werk frei. Und das ist so herrliches Bild auf dem Set, dass er immer wieder, der Jesus schenkt immer wieder einen neuen Anfang. Der Enosch wollte ich mir noch anschauen und zum Schluss nachher noch das, der Henoch. Enosch bedeutet Mensch, hinfällig, schwach. Und dass das so rausgekippt wird, zeigt, dass Set einfach genau geschaut hat, was los ist. Wie schwach wir wirklich sind, wie ich vorher schon gesehen habe. Und wieder eine Geburt von dem Enosch bewirkt was. In der Zeit hat man angefangen, sich zum Versammeln, Gott anzubeten, seinen Namen auszurufen und zu beten. Die Nachkommen Seths haben sich besonnen auf den Gottesdienst, wenn ich das alles zusammenfasse, aufs Gebet, auf die Anbetung. Die haben Gemeinschaft gesucht mit ihrem Schöpfer. Im Gegenzug, die Kainiten, die haben auch was gemacht. Die haben sich gerühmt, wie mächtig das sind und wie tapfer das sind. Heute hätte man vielleicht sagen, das war ein rechter Poser, rechter Angeber. Und ja, der Lamech hat sich ja so gerühmt, was er da macht, wie er sich eigentlich über Gott wegsetzt. Der hat genau gewusst, dass er verflucht ist und der hat das alles noch sogar noch verhöhnt. Ja, der hat es verhöhnt. Die Setistische, also die Abstammung von Set, Enosch etc., die haben geschaut, die haben gelitten unter dem Fluch. Wie kommen wir wieder aus der Nummer raus? Die haben geschaut, dass sie Gemeinschaft haben, trotz allem. Und das waren wahrscheinlich gar nicht so viele Leute. Weil das natürlich, wie immer, mein Herr Jesus nach zum Folge ist in der Regel ja, er ist ja voll unattraktiv, oder? Da stehst du nicht so gut da, da kannst du nicht so angeben wie da der Lamech. Ich habe zwei Frauen gehabt und ich habe mich um nichts gekümmert und was Gott gesehen hat, das war mir total egal. Und hat den Fluch abgelehnt, obwohl er unter ihm gestanden ist, hat sich keine Gedanken gemacht. Und das ist immer wieder so schwer zum Sehen, dass sich immer wieder Leute treffen, dass es immer wieder einen Rest gibt. So wie da Seth und ja, seine Kinder und seine Nachfolger. Und Gott gebraucht es immer wieder, eigentlich bis zum Schluss. Ob mir jetzt viele Leute sind oder ob mir weniger Leute sind. Ob das die 12 Apostel sind, die wo das Wort weitertragen haben, oder ob das an der, ja, vor Pfingsten war, sogar 120 Gläubige beieinander waren. Oder, wie wir oft, wenn wir es treffen, sagen, wenn 2 oder 3 beieinander sind, das reicht schon. Also man braucht nicht viel. Man braucht nicht viel sein, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es muss keine Riesenversammlung sein, es muss keine Riesengemeinde sein. Es reicht 2 oder 3 Leute sogar. Aber Gott sieht nicht, dass wir klein sein müssen, sondern für Gott ist es kein Hindernis, durch viele oder wenige zum Helfen. Und darum möchte ich das jetzt eh noch so sehen, dass der so ein Bildnis ist auf die Gemeinschaft, wo wir miteinander haben. Als Gemeinschaft mit Gott. Dann möchte ich noch dahin auch anschauen, so als Bild der Wandel mit Gott, weil das ja da ganz explizit zum Tragen kommt, dass er mit Gott gewandelt hat. Und auch wieder bei die Geburt seines Sohnes, Methuselah. Das beginnt auch wieder genau an der Stelle, wo der Methuselah geboren wird. Also im Übrigen der älteste Mensch, biblische Mensch, war der, wo jemals gelebt hat. Und ich habe mich gefragt, ich habe ein bisschen geschaut, weil ich einen Kommentar gelesen habe, Methuselah ist gestorben bei der Sintflut. Und dankenswerterweise hat mir der Friede ja seine Zeittafel da geschickt. Und dann habe ich nochmal geschaut, das passt ja ganz genau zusammen. Ein gewisser Williams hat da geschrieben, dass es eine Weissagung sein könnte auf die Flut, dass der genau da stirbt, weil es, wenn er der Mann des Schwertes, oder ich habe gelesen, der Mann des Speeres oder des Wurfgeschosses ist, und der Speer würde ja genau dann anzeigen. Jetzt kommt die Sintflut. Vom Henoch wird ja noch mehrmals erwähnt, sogar im Neuen Testament. Man hat schon so den Eindruck, dass da noch was kommen muss. Und in Judas, das ist das letzte Buch vor der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 14 möchte ich lesen. Und folgende. Und da staunt man, dass der Henoch noch, ja, so weit am Ende von der Bibel noch was zum Sagen hat und ziemlich heftiges sogar zum Sagen hat, was mir das, was es aufzeigt, dass er einfach mit Gott gewandelt ist. Es hat aber auch Henoch, der 7. von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen Milliarden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen, zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die Gottlosigkeit verübt haben. Und all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundert Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ich finde das total interessant, dass es immer wieder im gleichen Zusammenhang, es hat ganz am Anfang die Spötter gegeben und es wird ganz zum Schluss die Spötter gegeben. Und der Henoch macht da so eine Weissagung, die wohl sogar zum Schluss von der Bibel noch kommt. Es war klar, da hat was kommen müssen. Und die Sintflut, die ist gekommen. Die behandle ich jetzt hier heute, aber die kommt ja gleich danach. Ich finde es einfach so schön, wie Henoch da mit Gott wandelt. Und das Gott wandeln, das heißt ein bisschen mehr als wir, ja, ich sage jetzt mal, die eine Stunde mit Gott zusammen zu sein, wie wir das jetzt auch sind. Das ist was Beständiges. Er hat immerhin 300 Jahre mit ihm gewandelt. 300 Jahre. Also das war jetzt nicht so Eintagsfliege, dass er denkt hat, oh, mir geht's jetzt schlecht und überhaupt und ich habe so viele Probleme, Herr, hilf. Sondern das war echt eine heftige Sache. Das war etwas, für das er sich ganz und gar entschieden hat. Und das, was er durchgezogen hat. Das ist immer leicht, dass man was anfängt, aber das eine Sache fertig zu machen, ist viel schwieriger. Oder? Geht es euch auch so? Also bei mir geht es so. Ich habe tausend Ideen, aber fertig machen tue ich dann am Schluss oder am Ende des Tages ziemlich wenig. Dann sieht man einfach, das ist, wie soll ich sagen, das ist wie eine Ehe, oder? Das ist keine flüchtige Bekanntschaft. Das ist was, was ich ganz mache, weil der Herr Jesus hat es auch ganz gemacht. Das ist quasi eine Lebensaufgabe. Und im Hebräer steht vom Henoch, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wahnsinn, oder? Da steckt es sogar noch drin, dass er es belohnt. Und da frage ich mich, womit haben wir das verdient? Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben. Und ist, der Henoch ist ja, das, er ist ja da schon entrückt worden, ist ja auch für uns ein gutes Bild für die Entrückung. Und das ist die nächste Prophetie, die wo ansteht. Es wird kommen. Das ist doch herrlich, oder? Dass die, die mit Gott wandelt, entrückt werden dürfen. Wie krass ist das? Und da staune ich immer wieder, was Gott da alles in Bewegung setzt. Wir müssen nicht durch die Drangsalszeit gehen. Also ich hätte jetzt keine Argumente dafür finden in der Bibel, das hätte überhaupt keinen Sinn machen. Dass er es vorher wegnimmt, das macht total Sinn. Das ist nicht lange her, habe ich irgendwo eine Offenbarung gelesen und habe mich dann noch vom Roger Liebe was dazugeholt, weil ich einfach nicht gecheckt habe. Und ich war mal in Entrückung gegangen. Und der schreibt, dass der Morgenstern, das ist ein Bild auf Jesus, der kommt vor der Sonne. Und darum wird die Entrückung vorher sein. Und das hat mich total froh gemacht, dass wir durch die Sache, wo noch kommen werden, die wo der Herr noch, ich sage jetzt mal, für die Flut gesehen hat und da später, was noch kommt, auf die Drangsalszeit vorausgesehen hat, wir müssen durch. So liebt es der Herr Jesus, dass wir nicht einmal da durch müssen. Und was hat er jetzt schon alles weggenommen? Einmal für unsere Sünder, täte mir das verdienen, dass wir da durch müssen. Und das finde ich einfach total genial, wie Herr Jesus es immer wieder beschützt, aber nur, wenn man mit dem wandelt. Wenn wir mit dem unterwegs sind. Und dann belohnt er es sogar. Und wenn das keine Belohnung ist, dass wir da schon durch müssen und die Belohnung ja noch viel größer sein wird, wenn wir mit dem in seinem Reich sein werden. Und der Henoch ist ja doch ein sehr gutes Zeichen, wenn wir schauen, der Lamech und Henoch, also der Lamech aus der kainitischen Seite, und der Henoch jetzt aus der guten Seite, sage ich mal, aus der semitischen Seite, haben zur gleichen Zeit gelebt. Und du kannst, und wir leben da auch. Wir sind da mit bei denen. Wir können da hinten total heilig sein. Und der Dusser, da geht der totale Mist auf, oder? Wir sind das normale Geschlecht und der Dusser ist das verdrehte und verkehrte Geschlecht. Und wir leben eigentlich unter dem gleichen Bild wie damals. Obwohl das einige tausend Jahre vorher war. Und das heißt für mich, dass wir auch in der schlechten Welt, in dem verdrehten Geschlecht, einfach Gott nachfolgen können. Da kann ich nichts davon abhalten. Klar, wer Satan dann ist sicher und schaue, dass mir da möglichst nichts tun. Die Nachrichten und alles, das ist alles schlimm, nur um uns rum. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und auf das ist der Henoch ja auch ein Bild dazu, dass der Jesus kommen wird. Und dann wird die Sünde gerichtet werden. Und wir werden sogar belohnt. Und darum haben wir jeden guten Grund, mit dem Herrn Jesus zum Wandeln. Und er ist durch den Henoch, durch das Bild vom Henoch, einfach als ermutigen zu lassen. Es kann leicht sein, dass keiner von euch sterben muss. Die Entrückung ist gewiss nicht weit weg. Und wenn du sterben musst, dann bist du bei meinem Jesus, du bist in Sicherheit, absolut. Sehr gut. Und wir müssen dafür fast nichts machen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also fast gar nichts. Ich habe da immer so Bilder mir ab und zu, komme ich nach Minke. Letztes Mal war ich bei einem Todesfall, und zwar in der Kirche. Und da ist das Kreuz hier vorne gestanden. Wir haben ja auch da bloß ein kleines Kreuz. Und dann das lehnt an der Seite dort. Und das, ich muss da immer nachschauen, wenn ich da drin bin. Aber jetzt habe ich es endlich kapiert, wieso ich da alle nachschauen muss. Weil ich muss jeden Tag das Kreuz auf mich nehmen, sieht der Herr Jesus. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir haben müssen. Und das Kreuz ist, was für ein Instrument, für was braucht man denn das? Für die Hinrichtung, oder? Für was anderes braucht man das nicht? Und das nimmst du jeden Tag auf die? Also ich stelle mir das so vor, okay, Hinrichtungsinstrument, also muss ich bei dort bleiben, ich bin der Welt gestorben. Mir kann doch das wurscht sein, was die Welt da macht. Weil der alte Alwin, der hängt da schon lange in dem Kreuz dort. Aber ich muss das wieder auf mich nehmen, damit ich das wieder vor Augen habe. Dass ich wirklich zu Sünden gestorben bin. Der Herr Jesus hat die weggetragen. Ich bin frei. Trotz dem ganzen Sachen, wo es da draußen auf uns einwirkt. Und da war das für mich einfach ein gutes Bild, dass es an der Seite gestanden ist, so quasi, hey, nimm dein Kreuz auf. Das Instrument ist für die Hinrichtung. Und der alte Alwin hängt da schon lange dort. Aber ich muss es jeden Tag wieder vor mir haben, weil sonst komme ich in eine Spirale rein, die mich nach unten zieht. Und das zeigt doch so schön die Verbindung auf, wo wir zum Herrn Jesus haben, das Kreuz. Und auf das schaue ich, oder? Und im Prinzip ist das, dass wir nach oben schauen müssen. Wenn die Aussichten schlecht sind, und die sind total schlecht, so dunkel war die Welt noch nie, wir können gut scheinen bei der Dunkelheit, aber du musst nach oben schauen. Und das ist jetzt ein Bild, dass du aufs Kreuz schaust, was der Jesus für dich gemacht hat. In dem Text von Adam bis Noah, ich gehe davon aus, der Garten Eden war da noch da, der ist jetzt einfach vernichtet worden. Spätestens nach der Sintflut war der weg. Und der war auf der Anhöhe, wo ihn jeder gesehen hat. Da oben, da waren wir noch mit Gott zusammen. Und da möchte ich wieder nach. Und auf das muss ich schauen. Das ist das, was jetzt für mich, der Text für mich hergeht. Ich muss nach oben schauen. Und das ist das, was es bringt. Das ist alles, das ist mehr. Schau nach oben, auch wenn die Welt dunkel ist. Amen.